schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben jetzt die zweite Folge zum Thema ADHS und in dieser Folge geht es vor allem um ADHS bei Erwachsenen.
Und ja, genau, und Strategien im Alltag.
Strategien im Alltag dazu. Neben mir sitzt wieder Amira, unsere Gästin und ADHS-Coachin.
Hello again.
Coachin.
Und Marlies, die immer dabei ist. Schön, dass du dabei bist, Marlies.
Für alle, die Amira noch nicht kennen und denen der Kontext fehlt, hört gerne in unsere vorherige Folge rein. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Heute geht es quasi um Strategien.
Genau.
Ja. Eine von diesen Strategien ist ja die Medikation. Würdest du sagen, mit einer ADHS-Diagnose wird die Medikation notwendig?
Ich räume mal kurz ich ziehe es von hinten auf, weil ich habe gerade so einen Gedanken im Kopf gehabt. Also zum Thema Medikation. Medikation kann und darf therapeutische Maßnahmen unterstützen und begleiten. Das heißt, du kannst quasi ADHS auch ohne therapieren. Es kann aber auch eine gute Stütze sein, vor allem für den Anfang. Das ist alles ein bisschen abhängig vom Schweregrad zum einen und ob natürlich das Individuum das auch möchte. Es ist ja immer noch ein Eingriff auch in den Körper und in die Neurochemie. Genau, also man sagt, dass die ideale Therapie für Menschen mit ADHS eine Kombination aus Medikation ist und Verhaltenstherapie bzw. Ergotherapie und den nötigen Skills und Strategien, die man dann für den Alltag an die Hand bekommt.
Eine Bekannte von mir, die auch ADHS hat, meinte, sie ist der Meinung, dass man, wenn man die ADHS-Diagnose bekommt, auf jeden Fall am Anfang Medikamente nehmen sollte, damit man überhaupt weiß, welche Symptome man quasi ohne die Medikamente hat. Würdest du das unterschreiben oder eher nicht?
Ich glaube, das kommt ganz stark drauf an, wie aware du über deinen eigenen Zustand bist, so also wie dein Bewusstsein darüber ist. Und vor allem ist es ja die Position der Ärzte und Ärztinnen, dich dahingehend fachgerecht zu beraten, würde ich sagen. Ich persönlich muss sagen, dass ich, also dadurch, dass ich ja, wie ich schon im ersten Teil erzählt hatte, einen sehr langen Diagnoseweg hatte, habe ich mich so umfangreich schon damit auseinandergesetzt, dass ich mich eher zur Medikation hingesehnt habe, nicht um zu erkennen, was es ADHS und was nicht, sondern weil ich einfach so einen starken Wunsch hatte, zu funktionieren und einen hohen Leidensdruck hatte. So, das war eher das, was mich angetrieben hat. Es klingt jetzt an sich nicht unsinnig. Ich würde ja sagen, ich glaube, das liegt im Rahmen des Ermessens.
Nimmst du aktuell Medikamente?
Tatsächlich ja, bei Bedarf. Ich versuche es auf ein Minimum zu beschränken, einfach weil mir persönlich wichtig ist, dass ich auch lerne, mit meiner ADHS zu leben und gesund zu leben. Das heißt, für mich entscheidet sich das an dem Punkt, wo ich mir meinen Alltag so gestalte, beruflich und privat, dass es für mich Spaß macht und halbwegs gesund ist und ich gut zurechtkomme. Medikation hingegen zwingt mich so ein bisschen in Muster oder Strukturen rein, die vielleicht gar nicht so gesund für mich sind. Also ich habe das Gefühl, ich verliere dann so ein bisschen den Blick für mich selber und meine Bedürfnisse, weil es funktioniert ja.
Ja.
Und das persönlich finde ich nicht ganz so toll. Es ist trotzdem aber ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich sie bei Bedarf nehmen kann, wenn ich wirklich mal funktionieren muss. So, und das, also zum Beispiel, ich bin umgezogen Ende Februar und das war alles sehr belastend. Es waren eh schon stressige Monate. Und ich wusste, es werden so viele Reize und so viele einzelne Tätigkeiten auf mich zukommen, dass es ein sehr hohes Risiko dafür gibt, dass ich mich nicht genug konzentrieren kann, dass mir sehr viele Schusselfehler oder Schludrigkeiten passieren, was mich am Ende emotional sehr fertig macht. Und ich möchte keinen Gefühlsausbruch oder Meltdown haben in dieser stressigen Umzugssituation. Und deswegen gehe ich auf Nummer sicher und nehme die Medikation. Ich nehme dann, wenn ich brauche, Medikinet. Das ist ein Methylphenidat, also fällt unter das Betäubungsmittelgesetz und bin da gerade bei 15 Milligramm. Das ist nicht so viel tatsächlich, hat sich für mich aber als die perfekte Dosis rausgestellt. Ja.
Ich kann das einfach so exakt auch so bestätigen, was Amira gesagt hat. Vor allem dieses Übernehmen durch Funktionieren können. Also ich habe mich, glaube ich, auch so ein bisschen in so ein mit der Medikation selbst nochmal in ein bisschen eine kleine Depression nochmal selbst reingeschaufelt.
Ja.
Auch weil ich einfach funktioniert habe und mich halt auch darüber gefreut habe, ja, ich krieg so viel auf die Reihe, aber dann halt immer weitergemacht habe und immer auch weniger quasi auf Also ich habe schon auf meinen Körper geachtet, aber so die Belastungsgrenze, die verschiebt sich halt nochmal durch Medikation, weil man hat da mehr Dopamin. Das ist ja am Ende auch so, dass man dann einfach leistungsfähiger ist und mehr leisten kann durch das Medikament. Aber die Belastungsgrenze, die eigene, verschiebt sich dadurch zwar, glaube ich, auch ein bisschen, weil man so diese Reizverarbeitung nicht so die ganze Zeit so krass läuft. Also weil man dann schon auch ressourcensparender arbeitet, also das Gehirn ressourcensparender arbeitet. Aber die eigentliche Belastungsgrenze verschiebt sich natürlich nicht wirklich. Und dann ist das schon so, dass man, also die Medikamente machen ja eben, dass die Dopamin und Noradrenalin ausstoßen, auf welche Art auch immer. Da gibt es ja auch Unterschiede zwischen, es gibt ja noch Elvanse, es gibt Medikinet, es gibt ja auch noch Ritalin so, aber im Prinzip wirken die alle so. Und dieser Dopamin und Noradrenalin-Ausstoß hat ja zur Folge, dass man eben weitermachen kann, mehr Leistung bringen kann und sich die Grenze auch, also die Grenze dadurch verschoben wird. Aber man hat dadurch nicht wirklich mehr Kapazitäten. Ja. Und ja, das ist halt ein bisschen schwierig und da muss man halt wirklich sehr auf sich achten und halt am besten auch nicht komplett durchnehmen, so wie ich das gemacht habe.
Aber kann es sein, dass es für dich auch einfach nicht das richtige Medikament war? Weil es gibt ja verschiedene. Also weil, ich muss sagen, für mich war es irgendwann, also am Anfang war es voll gut, als du die Medikamente genommen hast, weil irgendwie warst du davor halt in so einem Overload, dass du halt irgendwie, dass dir einfach schlecht ging. Und dann die ersten paar Wochen, würde ich sagen, war es gut. Ich hatte das Gefühl, dass dann auch so wie so eine Anpassung stattfindet und du gar nicht mehr so sehr von dem positiven Effekt profitiert hast, aber dafür halt die ganzen negativen Effekte total mitgenommen hast, wie Appetitlosigkeit und halt eben auch so ein bisschen so eine leichte Depressivität und auch so eine Abgestumpftheit. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass du total die Lebensfreude verloren hast und Dinge einfach nur noch abgearbeitet hast. So.
Ja, also dieses die Medikation, die dämpft einfach so, die dämpft eben die das, was eben das Leid bringt, das dämpft halt die Symptome, es dämpft diese Dysregulation und negative Gefühle, aber es dämpft halt eben genauso auch die positiven Gefühle, so diese krasse Motivation, die man halt hat, wenn man motiviert ist mit ADHS so. Das hat es bei mir, oder auch diese Begeisterung, diese Freude hat es dann auch gedämpft. Was halt natürlich, also man funktioniert dadurch eben besser, aber es ist eben auch was, wo ich sage, das nimmt einem auf lange Sicht auch durchaus Lebensqualität, wenn man das so durchnimmt über einen langen Zeitraum und ist dann am Ende des Tages auch persönlichkeitsverändernd. Es ist bloß so subtil, dass man das, und so ein schleichender Prozess bei mir gewesen, dass ich das gar nicht mehr so richtig gemerkt habe, diese Medikamente, die wirken halt, Gott sei Dank, das finde ich sehr gut, wirken die sehr, sehr subtil. Also die, also man merkt das schon, wenn das Medikament anfängt zu wirken. Und gerade wenn man es das erste Mal nimmt, achtet man auch sehr drauf und merkt das auch sehr stark. Und da kann einem das auch ein bisschen beeinflussen, dass es nochmal ein bisschen wie so ein bisschen Stress bringt oder innere Unruhe. Aber dann, wenn man das mal ein paar Tage genommen, oder bei mir war es so, nachdem ich es ein paar Tage genommen hatte, wurde es ganz subtil und ich hatte nicht mehr so starke Nebenwirkungen. Aber nach, also ich habe das jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Monate durchgenommen, nach so ein paar Monaten, genau, hat sich dann schon sowas eingeschlichen, so eine Gedämpftheit, so eine kleine Depression, auch so ein ständiges Übernehmen, glaube ich auch, dadurch, dass es funktioniert hat, dass es auch auf lange Sicht schon negative Auswirkungen bei mir gehabt hat und ich auch sehr froh bin, dass ich jetzt eben das abgesetzt habe. Und bei mir ist auch so, ich habe noch was da und ich bin auch froh, dass ich noch was da habe, weil es hilft dann einfach in Situationen, kann das wirklich sehr helfen, indem man überfordert ist. Genau, und deshalb ist einfach so wichtig, dass man, Medikation ist gut, aber allein darauf verlassen ist keine gute Idee, meiner Meinung nach.
Mehrere Sachen sind mir jetzt dazu in den Sinn gekommen. Zum einen, was Marlies meinte, kann es sein, dass es nicht das richtige Präparat war. Das kann trotzdem sein. Also es kann, weil man, also wir haben nicht über die Nebenwirkungen gesprochen, ne? Es hat auch eine ganze Bandbreite an Nebenwirkungen. Ja. Darunter zählen natürlich Appetitlosigkeit, darunter zählen depressive Verstimmungen bis hin zu richtiger Depression, je nachdem, wie es sich anhäuft. Ich kenne viele Menschen, die das genau deswegen auch wieder abgesetzt haben und zum Teil auch auf andere Präparate umgestiegen sind. Genau, und deswegen wissen wir jetzt nicht genau, ob das mit einem anderen Präparat anders wäre, weil ja. du hast es nicht ausprobiert, aber ist auch egal, weil das ist nicht dein Maßstab. Dein Maßstab ist, du möchtest eigentlich am liebsten ohne Medikation schaffen, und ich muss auch sagen, dass das mein Anspruch in der Therapie ist, natürlich im Konsens mit meinen KlientInnen, aber die meisten wünschen sich schon, das nur bei Bedarf zu nehmen oder im Idealfall gar nicht. Und dann ist ja auch die nächste Frage, weil wir jetzt gerade über diese Relation sprechen, über was für Leistung können wir bringen und was nicht, was ist denn der Maßstab? Also mit dem Medikament versuchen wir, einem Leistungsanspruch gerecht zu werden, der eigentlich nicht auf uns zugeschnitten ist.
Aber weil, auch generell nicht auf Menschen, oder? Also
genau, das ist sowieso nochmal so das Ding. Also ich glaube, so Leistungsansprüche sind ein ganz großes Thema, unabhängig von Neurodivergenzen. Aber wir haben einfach eine andere Belastungsgrenze und wir funktionieren ganz anders. Und indem wir dieses Medikament nehmen, machen wir, dass wir so funktionieren wie neurotypische Menschen. Und das ist, glaube ich, auch ja auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man da nicht auslassen darf und weshalb ich persönlich denke, muss nicht unbedingt sein, wenn du es auch ohne schaffst, weil dann verstehst du viel besser, was du brauchst und was deine Bedürfnisse sind. Und noch eine andere Sache.
Darf ich dazu noch kurz was sagen?
Ja.
Weil mein Psychiater meinte, dass generell Medikation in der Psychiatrie eigentlich so verwendet werden sollte, dass man halt einen bestimmten Puffer schafft, aber dieser Puffer sollte dann nicht dazu genutzt werden, um Leistung zu erbringen, sondern eben um sich zusätzlich zu erholen.
Ja.
Und
exakt.
Dass das eigentlich so das Ziel von Medikation ist.
Das ist halt auch genau das, was auch meine Psychiaterin gesagt hat und was ich jetzt halt auch so gemerkt hat. Es hat mir einfach geholfen, aus diesem krassen Overload rauszukommen, mir einen Puffer an Kapazitäten zu schaffen und auch einige der ADHS-Symptome so abzuschwächen, dass ich mich um die anderen ADHS-Symptome, die noch da sind, erstmal kümmern kann, sodass ich die Symptome nach und nach in den Griff bekommen kann. Ja. Und dafür hat es den totalen Sinn einfach. Also die Medikation ermöglicht in jedem Fall oder schafft Kapazitäten, wenn man die nicht gleich rausballert, dadurch, dass man jetzt mehr Leistung bringen möchte, eben die Symptomatik in den Griff zu bekommen.
Ja, und sich überhaupt erstmal wieder zu sammeln und klarzukommen. Ne? Gerade wenn du in so einem Kreislauf, in so einer Abwärtsspirale bist, was ja bei ganz vielen Menschen so ist, die jahrelang Leidensdruck haben, ne? Mit Depression, mit Angst in Komorbiditäten, so. Es ist einfach schön, dann wenigstens so ein Plateau zu erreichen und zu sehen, so, hey, ich kann daran arbeiten und es kann mir auch besser gehen, so, ne? Es ist nicht, weil ganz viele Menschen haben ja Angst vor allem vor diesem Zustand, weil sie Angst haben, dass es niemals endet, dass man für immer da drin gefangen bleibt. Und dieses Medikament kann helfen, zu erkennen, dass es vielleicht nicht unbedingt so ist.
Vielleicht. Ich habe auch ein ganz, ganz schönes Bild, weil als ich mit der Medikation angefangen habe, hat es sich wirklich so angefühlt, als würde was so auf meiner Brust sitzt, so abfallen. Als würde ich dann bei der ersten Wirkung des Medikamentes hatte ich erstmal das Gefühl, dass ich einmal wieder richtig atmen kann. So, weil einfach so ein Ballast irgendwie abgefallen ist. Und das war einfach sehr, sehr gut für mich.
Ich würde tatsächlich gerne noch auf zwei Sachen zur Medikation eingehen, weil das ist so ein großes Thema und ich weiß, dass das ganz, ganz viele beschäftigt und umtreibt. Vor allem Menschen, die sich also diese Diagnose herbeisehen, um Zugang zu Medikation zu haben. Ich weiß das, weil das war bei mir genauso. Ich dachte, wenn ich die Diagnose habe, dann kriege ich endlich Medikamente und dann kann ich endlich funktionieren und dann ist alles okay.
Und dann kann ich endlich glücklich sein.
Ja. Und ich glaube, das war ein krasser Unterschied zwischen uns und mir, weil deshalb war mir die Diagnose gar nicht so wichtig, weil ich wusste, ich werde niemals ADHS-Medikamente nehmen, weil allein das Wissen, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel Ritalin nutzen, um high zu werden, macht mir so eine Panik, dadurch, dass ich Panikattacken auch habe, davor dieses, also ich kann halt keine Substanzen nehmen, von denen ich weiß, dass andere die als Drogen benutzen, weil dann denke ich, okay, solange niemand mein Gehirn 100.000%ig durchgescannt hat, könnte es auch sein, dass ich aus Versehen eine Drogen nehme und das funktioniert mit meinem eigenen, weiß ich nicht.
Ich finde das total nachvollziehbar trotzdem. Also auch wenn ich das herbeigesehnt habe, hatte ich auch Angst vor der Wirkung.
Ja.
Und da können wir ja ganz, ganz kurz auch mal drüber sprechen. Wie wirkt das eigentlich? Wir haben beide Medikinet genommen.
Ja.
Und ich war schockiert, weil ich nichts gemerkt habe. Für mich war der erste Moment so, okay, es passiert ja gar nichts. Und nach, ich glaube, 2 Stunden, ich bin auch mit einer okayen Dosis eingestiegen, es war nicht zu niedrig dosiert oder so, nach 2 Stunden habe ich gemerkt, irgendwie alles ist so viel ruhiger. Also so, es ist, also meine Umwelt überfordert mich nicht. Ich muss sagen, was mich persönlich am meisten belastet, ist nämlich, dass ich visuell reizüberladen bin. Mhm. Das heißt, ich sehe ganz viele Details und es macht mich fertig.
Mhm. Ja. Ich gucke deshalb immer auf den Boden.
Ja, also das ist richtig krass und deswegen liebe ich Sonnenbrillen und Schirmmützen und so. Das ist auf jeden Fall mein Skill für den Alltag auch. Aber mit diesem Medikament hatte ich das plötzlich nicht mehr. Und dann ist mir aber zeitgleich dazu aufgefallen, krass, ich höre normalerweise immer Musik. Musik ist auch einer meiner Tools. Das treibt mich an, das schüttet ganz viel Dopamin aus. Deswegen höre ich bei fast allen Tätigkeiten viel und gerne auch laut Musik. Und ich habe die Musik nicht mehr gefühlt.
Ja.
Ich habe sie nicht mehr gefühlt. Das hat nichts mit mir gemacht. Es war einfach so, ist mir jetzt eigentlich egal, welches Album ich höre. Das hat mir Angst gemacht erstmal. Es kam aber nichts von, ich fühle irgendeine krasse Wirkung im Sinne von, ich fühle mich high oder besonders wach oder irgendwas. Ich habe einfach, ich bin die Strecke durchgefahren ohne Zwischenstopp. Und es war nichts, was mich krass abgelenkt hat oder so. Ich war in der Innenstadt einkaufen, eigentlich Horror, also wirklich sensorisch kompletter Albtraum für mich. Ich kam nach Hause und es war nichts. Mir ging's gut. Und das war
wirklich. Ich glaube, ich muss doch mich nochmal um die Medikamente, dann könnten wir mal reisen gehen. weil mein Problem an Reisen oder Urlaub ist der Weg dorthin.
Ja, das schaffe ich einfach nicht. Geht mir ganz genauso. Also ich habe mir zum Beispiel auch gesagt, wenn ich das nächste Mal irgendwo hinfahre und auch für längere Zeit, dann möchte ich dieses Medikament für die Fahrt nehmen.
Ja, genau.
Weil die Fahrt, und auch die Fahrt ist nämlich immer das Schlimme, weil man so lange still
sitzen
muss.
Und weil man sich auch so konzentrieren muss auf alles gleichzeitig, dann darf das Kind nicht wegrennen, dann muss man den Anschluss zukriegen oder im Flugzeug oder ich weiß nicht. Allein schon die richtige Tafel zu finden, wo alles angezeigt wird und
absolut.
So.
Absolut. Mhm. Und das, also dieses, um nochmal den Bogen zu schlagen zu dem, ich habe die Musik nicht gefühlt, ganz, ganz viele haben ja Angst vor so einer Wesensveränderung. Und ich weiß auch, dass ganz viele Eltern Angst davor haben, wenn sie ihren Kindern diese Medikamente geben, weil es ihr Kind irgendwie in der Persönlichkeit verändern könnte. Und ich muss sagen, es kommt natürlich immer auf die Dosis an, aber ich persönlich habe schon gemerkt, dass einige sehr relevante Marker meines Charakters weggefallen sind. Also klar, dein ganzer Tag verläuft so, also statt, ich zeige das jetzt mal für die Kamera, also normalerweise ist es halt so.
Up and down,
genau.
Ja,
und mit dem Medikament ist es halt so, du bist halt richtig groovy auf der Welle, alles ist nice, alles läuft. Du fühlst dich nicht irgendwie down, aber du fühlst dich auch nicht super hoch.
Ja, genau.
Und es ist irgendwie total nice, wenn man eben funktionieren muss. Ja. Aber das ist ja das, was mich ausmacht.
Ja.
Dieses Gefühlsstarke, ne, was auch so oft gleichzeitig eine Behinderung auch im Alltag sein kann. Aber dieses, jede Emotion so kräftig zu fühlen, ich liebe das auch.
Ja, genau.
Und das bin das, einfach ich.
Das
so.
Fand ich nämlich auch bei Martin, weil für mich macht seine, also was mich von Anfang an ihm total beeindruckt hat oder so, war halt so diese Begeisterung, auch gerade für Musik, aber generell für Dinge. Also du siehst die kleinsten Details, du begeisterst dich einfach für Dinge so, so sehr und das hattest du auf einmal nicht mehr. Und ich hatte so das Gefühl, du bist eigentlich weg. Also du stehst zwar hier
ich
und du funktionierst, aber das, was dich ausmacht, ist halt fast gar nicht mehr da.
Ja,
das war jetzt schon so ein bisschen robotermäßig und auch ganz spannend fand ich für mich, dass so die Medikation, also viele Leute sagen ja auch, ja, ich nehme jetzt oder ich möchte jetzt Medikation, damit ich weiß, wie sich neurotypische Menschen fühlen. Ihr werdet nicht wissen, wie sich neurotypische Menschen fühlen, weil ihr seid immer, ihr habt immer noch ADHS und nehmt halt Medikamente. Das ist nicht gleich
das
neurotypisch,
nicht gleiche,
aber es ist halt auch irrelevant. Ja. So, wen juckt das? Also
warum ist das der Maßstab?
Ja, genau, also das muss nicht der Maßstab sein. Aber bei mir war das so, ich hatte die Erwartung, dass dann so das ganze Denken, dieser Wust in meinem Kopf aufhört.
Ja.
Bei mir war das aber tatsächlich eher so, dass meine Art ruhiger geworden ist, besonnener, dass ich nicht so krass impulsiv wütend wurde, dass ich nicht so schnell überfordert war.
Aber das bist du jetzt auch so nicht.
Ja, aber da steckt ja auch eine Menge Arbeit, also therapeutischer Arbeit hinter.
Und eure Lebensumstände haben sich auch nochmal geändert, was auch dazu beitragen könnte, dass einiges nicer ist für euch. So.
Wobei jetzt zum Beispiel der Umzug.
Es wurde schwieriger mit dem Umzug und jetzt ist es halt ein bisschen.
Nee, aber eben nicht. Besser. Also der letzte Umzug war richtig, richtig hart für uns, weil Martin super Anpassungsschwierigkeiten hatte oder auch immer hat.
Kann ich noch
der Umzug hierher, ich hatte super Angst davor. Ich dachte, das wird wieder richtig schlimm für ihn. Ich muss ihn auffangen. Also super Angst ist übertrieben. Aber ich wusste halt, okay, es kommen harte Zeiten auf mich zu. Gar nicht.
Es ging, es waren ein paar Tage, waren schwierig. Da
Ich
auch
hast du da mal Medikinet genommen, dann war es gut.
Und dann war es auch gut.
Ja.
Was ich sagen wollte, genau, ich hatte gedacht, dass sich so auch dieser Wust im Kopf, dass der aufhört, dass es tatsächlich nicht so auch passiert. Also es wurde ein bisschen ruhiger in meinem Kopf, aber nur ein bisschen. Und es war trotzdem auch immer noch viele Gedanken, sind hin und her geflogen so. Also ich glaube, das wirkt auch einfach bei, es wirkt bei jedem unterschiedlich. Man kann das einfach nicht so über einen Kamm scheren. Und wenn irgendwelche Leute sagen, ja, dann ist das so mit der Medikation. Ja. Ich habe einen TikTok gesehen, wo eine so, das war nämlich so, wie du beschreibst, wo du so dachtest, ah ja, das wirkt ja erst gar nicht. Da hatte ich einen TikTok gesehen, wo eine so, ja, ich nehme das erstmal ADHS-Medikamente und so auf so einen Schlag so, alles ruhig, so von, also die hat da ja, so ein Menschengewirr reingemacht, so zack, alles ruhig, jetzt ist es ruhig. Ja. Nein, so ist es halt überhaupt nicht.
Also das wäre krass. Und davor hatte ich nämlich Angst, dass genau das passiert. Ja.
Also was ich generell noch sagen wollte, was ja den Unterschied zum Beispiel Antidepressiva macht bei jetzt Medikinet, dass es ja ein Medikament ist, was keinen Spiegel aufbaut, sondern was man halt Medikinet, wirklich einfach so nehmen kann. Ja. Da gibt es aber, glaube ich, noch Elvanse. Ich weiß nicht,
kennst du? Das ist die gleiche Wirkweise.
Okay, und Ritalin halt auch. Ja. Ne? Genau. Und dann gibt es ja aber auch noch so ein Antidepressivum, Bonulprin oder sowas heißt das, glaube ich.
Ich bin mir nicht sicher, ich glaube Bupropion oder so.
Ja, ist das,
genau, das ist ein ganz anderer Wirkstoff.
Das ist ein Noradrenalinhemmer.
Ja.
Und das ist halt ein richtiges Antidepressivum auch, was in Deutschland eigentlich auch nicht als ADHS-Medikation zugelassen ist, aber in den USA dafür genutzt wird.
Ja.
Und das ist ein Medikament, was einen Spiegel aufbaut. Ja. Das heißt, das kann man dann nicht einfach. Also Medikinet kannst du halt wirklich sagen, oh, heute ist ein Tag, wir reisen, wir sind den ganzen Tag unterwegs, ich muss konzentriert sein, es ist egal, ob ich kreativ bin oder nicht, in Anführungszeichen. Also ist je nachdem, was man für Nebenwirkungen hat.
Ja.
Dann nehme ich Medikinet.
Ja.
Und dann kann man es aber am nächsten Tag einfach wieder nicht nehmen.
Und dann, genau, das ist der Vorteil daran. Ne? Deswegen ist es so schön als Bedarfsmedikament, weil ich kann mich jederzeit entscheiden, das einmal nicht zu nehmen. Ich kenne auch den Zeitlauf oder diese zeitlichen Abläufe der Wirkweise. Das heißt, du hast nach 45 Minuten beginnt es sich quasi so aufzubauen.
Ja.
Und dann hast du nach 2-3 Stunden, 4 Stunden den Peak.
Nach 2 Stunden ungefähr.
Genau, und dann hast du Medikamente, die retardierend wirken. Das bedeutet, es wird dann später eine zweite Dosis freigesetzt. Obwohl du quasi morgens nur die Tablette genommen hast. Das heißt, die Wirkweise wird nach hinten raus noch weiter gestreckt. Und dann hast du so im Schnitt zwischen sieben und neun Stunden Wirkweise, je nachdem. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch alles so. Ich bin mir relativ sicher, aber
es kommt drauf an. Ich glaube, die Wirkweise, wie die Leute die Wirkweise empfinden, ist, glaube ich, sehr abhängig auch von den Symptomen.
Frieda ist auf dem Tisch.
Und welchen Spiegel des Medikamentes man aufbauen muss im Körper, dass man das so richtig wahrnimmt. Also bei mir war es so, dass ich dann nach 1 Stunde habe ich gemerkt, dass es anfängt. Nach 2 Stunden hatte ich den Peak. Das waren aber auch 20 Milligramm retardierend, also Medikinet Adult, heißt das, glaube ich.
Ja.
Nach 2 Stunden den Peak und dann nach ungefähr 4-5 Stunden habe ich gemerkt, okay, jetzt merke ich, dass es abflaut, dass die Wirkung weniger wird und dann habe ich morgens genommen und dann abends und abends auf gar keinen Fall, dann kann man nicht mehr schlafen, dann früh nachmittags so um 1 Uhr oder so nochmal und habe dann so quasi meinen Spiegel gehalten damit.
Das finde ich krass, weil bei mir wirkt es, also ich habe viel, viel sensibler drauf reagiert. Also ich habe nur 15 Milligramm gebraucht so und ich habe neulich mal 20 probiert, das war mir schon zu viel.
Hat manchmal 40 genommen
am Tag. Mehr sogar.
Naja, 2x20 habe ich genommen, normalerweise.
Genau.
Über Monate,
Also das hätte ich gar nicht gekonnt, ne? Also ich habe dann schon gemerkt, okay, ab 16 Uhr geht's langsam bergab, so, wenn ich halt morgens um 8, um 9 die Tablette genommen habe und vielleicht muss ich jetzt noch 2 Stunden arbeiten, so, aber habe es dann halt auch ohne weiter durchgezogen, weil das bringt mir nach hinten raus nichts, wenn ich dann nachts wach im Bett liege und die Krise kriege. Genau, was ich nochmal abschließend vielleicht auch zum Thema Medikation sagen würde, also wir haben zwischendurch wir haben über Wesensveränderungen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass du dich zwischenzeitlich wie so ein Roboter bewegt oder gefühlt hast. Genau, ich glaube, wir wollen, glaube ich, alle nochmal das betonen, dass das ganz individuell ist.
Ja.
Wie der Wirkstoff überhaupt wirkt bei jedem Individuum, welcher Wirkstoff es ist, so welches Präparat, wie hoch die Dosis ist und so weiter.
Ja.
Aber genau, es kann helfen, vor allem, und das ist mir gerade noch eingefallen, ich kenne meine Symptome und ich weiß, wann sie eine Stärke sind und ich weiß, wann sie eine Schwäche sind.
Ja.
Und an den Tagen, wo ich weiß, das könnte jetzt mich behindern, interveniere ich schon vorher, so, ne? Und dann ist es halt ganz gut, sich selber zu kennen und da auch irgendwie eine Achtsamkeit zu haben.
Und es kommt auch immer drauf an, was für Lebensumstände man generell hat. Also zum Beispiel jetzt auch, wenn es jetzt um Kinder geht, um Medikation, Schulkinder müssen in die Schule gehen, die haben keine Wahl. Und wenn Schulkinder das so stark belastet, dass sie in die Schule gehen müssen, dann kann es tatsächlich auch phasenweise sinnvoll sein, diese Medikamente zu nehmen. Genauso wie wenn man halt einen 40-Stunden-Job hat, der einen jetzt nicht gerade in den Hyperfokus befördert und man halt dann den einfach irgendwie durchziehen muss. Und ja, es also kann ich schon, es kommt halt auch total, also wir haben halt auch, ich weiß nicht, ob du deinen Job als privilegiert bezeichnen würdest, aber meiner und Martins ist es auf jeden Fall, weil das halt ganz genau unseren Interessen entspricht. Ja. Ich glaube, bei dir auch schon eher. Und dadurch ist es natürlich dann auch einfacher zu sagen, ja, ich verzichte auf Medikamente.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, also ihr habt ja auch nicht nur das Privileg, dass es euer Interessengebiet ist und ihr vielleicht sogar teilweise einen Hyperfokus habt in der Arbeit, sondern dass ihr euch auch eure Arbeitszeiten relativ flexibel gestalten könnt und auch von zu Hause arbeiten könnt und so weiter. Ne? Bei mir ist es halt so, ich bin ja trotzdem an äußere Strukturen gebunden. Das heißt, ich habe feste Arbeitszeiten, ich habe einen Arbeitgeber, der eine Erwartungshaltung hat. Und ich selber habe natürlich auch eine. Und da grätscht mir nämlich meine Konzentrationsschwäche rein. Wenn ich Coachings habe, also in der Ergotherapie gibt es verschiedene Behandlungsverfahren, die sind entweder 30, 45 oder 60 Minuten lang. Und die Coachings gehen immer 60 Minuten, das fällt unter den Bereich psychisch-funktionelle Behandlungsverfahren. Und 60 Minuten in einer Gesprächstherapie einer Person zuzuhören und der auch helfen zu wollen, kann zur Herausforderung werden, wenn ich nicht im besten Modus bin. So.
Ja.
Oder wenn, ja genau, je nachdem, wie viele Therapien ich vorher hatte und so weiter. Und es gibt Tage, da arbeite ich mehr als 4-5 Stunden, was eigentlich so für mich die perfekte Schnittmenge ist eigentlich.
Ja.
Und dann nehme ich vorher schon Medikation. Vor allem, wenn ich weiß, in zum Beispiel donnerstags habe ich einen 8-Stunden Arbeitstag, da habe ich 3 Coachings mindestens über den Tag verteilt und noch mehrere Kinder in Behandlung. Und das fordert mir viel zu viel ab. Da gehe ich definitiv über meine Grenzen, das weiß ich auch. Und dann nehme ich dieses Medikament, um zu funktionieren, weil ich da auch wirklich funktionieren möchte, weil mir diese Arbeit wichtig ist. Sonst, also für andere Tätigkeiten würde ich das nicht machen. Das
ist, ja, aber ich glaube, manche haben einfach eben keine Wahl, weil sie sonst das gar nicht durchstehen würden.
Genau.
Aber das finde ich auch nochmal generell spannend, dass du gerade gesagt hast, du kannst so 4-5 Stunden arbeiten, weil es ist mir auch schon immer aufgefallen, dass ich irgendwie 4 Stunden arbeite. In der Zeit mache ich das meistens das, was andere in 10 Stunden so machen.
Ja.
Aber danach kann ich halt wirklich auch gar nicht mehr. Ja. Ich habe auch in der Kanzlei gearbeitet, 6 Stunden am Tag. Ich habe manchmal eine Stunde lang einfach nur da gesessen und versucht, nicht einzuschlafen.
Ja.
So, weil ich einfach gar nicht mehr konnte. Ja, aber okay, dann haben wir das Thema Medikamente jetzt abgehakt. Jetzt kommen wir zu Fragen, die dann ja super wichtig sind, nämlich wie schafft man das denn ohne Medikamente? Zum Beispiel, ich habe ja ein Problem mit meiner Impulsivität. Wir haben es gestern erst miterlebt. Ja. Ich meinte, eigentlich hätte ich gerne eine andere Wandfarbe und ich stand eigentlich schon mit einem Fuß im Bauladen, wie heißt
damit
das, Baumarkt,
damit wir hier jetzt
alles ummalen. Dann wollte ich noch eine neue Kamera haben und keine Ahnung was.
Ja.
Und Amira und Martin haben mich mit ihrem prüfenden Blick angeschaut und meinten nur so, du, das ist gerade ein bisschen unrealistisch, was du da alles
erzählst.
Und wenn die beiden nicht da gewesen wären, dann hätte ich das alles versucht umzusetzen. Also wie geht man mit solchen impulsiven,
ja, mit der Impulsivität um.
Genau, ja.
Also, zuerst muss ich sagen, der Schlüssel in meinem Coaching, und das steht über allem, ist die Achtsamkeit.
Das wollte ich nämlich gerade auch sagen,
bevor und Martin du weiß was das sagst. Nämlich, denn Martin war bei mir im Coaching. Genau, der Schlüssel ist die Achtsamkeit. Das heißt, du versuchst, einen Einblick zu bekommen in deine aktuelle Situation, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Gefühle gerade und dann quasi in Kontext zu setzen mit Zeit und Planung. Und
aber
das sind ja genau die Dinge, die Menschen mit ADHS zum Beispiel zu schaffen machen.
Genau,
das,
und wenn ich jetzt daran denke, die Wand zu streichen, dann ist mein Gefühl große Begeisterung, das will ich sofort
und das, also genau, das Wichtigste ist also zum einen zu verstehen, es könnte passieren in dieser Situation, dass ich eventuell nicht realistisch denke oder handle oder plane und dann quasi, dann kommt der nächste Schritt und das kommt auch immer relativ am Anfang im Coaching bei mir in den ersten Einheiten. Wir sprechen ganz, ganz viel über Planung. Wir sprechen über Zeitfenster, wir sprechen über Struktur, wir sprechen über Routinen und dann auch also über quasi das Aufteilen einer großen Aufgabe in kleine Unteraufgaben. Und erst dann, wenn man das so halbwegs beherrscht oder so ein bisschen grob überschlagen kann im Kopf, sieht man, wie groß das Zeitfenster tatsächlich ist und ob das eventuell also ich stelle mir das immer bildlich vor. Ich arbeite sehr gerne mit so Rastern, Wochenkalendern und so weiter. Und dann haben wir quasi zeitlich markiert, zum Beispiel ein Zeitfenster 10 bis 12. Und dieses Zeitfenster stelle ich mir bildlich vor meinem geistigen Auge. Und sehe oder muss im Idealfall erkennen, kollidiert das gerade mit einem anderen Zeitfenster. Dann ist der Punkt, wo die Vernunft schalten sollte und du quasi intervenierst bei deiner Impulsivität und sagst, hey, stopp mal. Das und das könnte eine negative Konsequenz sein, weil hier kollidieren gerade zwei Sachen und ich gehe da nicht mit einem zufriedenstellenden Resultat raus. Zum einen mit dem Endergebnis, was ja auch sehr viele Menschen mit ADHS strugglen auch mit Perfektionismus und haben sehr hohe Eigenansprüche. Und da ist es ja noch wichtiger, sinnvoll und also taktisch klug zu planen, damit man auch wirklich ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht, was dann wiederum aber nicht passiert, wenn du Zeitdruck hast, dich stresst, vielleicht einen Mental Breakdown kriegst zwischendurch, weil du dich schon wieder übernommen hast, so, ne? Und die nächste negative Konsequenz ist, dass du komplett ausgebrannt aus dieser Situation rausgehst und dann keine Ressourcen mehr hast für andere Tätigkeiten. Und eigentlich wollen wir das quasi alles im Gesamtkonzept sehen, so wie das alles ineinander übergreift. Das sind mehrere Skills, die man erstmal lernen muss und die man verstehen muss. Und ich sehe aber, vor allem, weil wir immer mit diesen Planungsaspekten anfangen im Coaching, damit das eben zu Beginn der Therapie, damit der Grundbaustein gelegt ist, wie gut sich manch andere Sachen dann plötzlich verändern auch oder zum Positiven verändern und Menschen davon halt eben sehr stark profitieren können. Genau, das heißt, der Schlüssel ist eigentlich so ein bisschen Impuls erkennen, intervenieren und kurz reflektieren, ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Und das ist auch hart. Also ich will auf gar keinen Fall behaupten, dass das leicht ist. Ja.
Ich glaube auch, ich habe gerade so eine kleine Idee gehabt, auch für Leute, die eben keinen Zugang zu Ergotherapie oder sonst was haben und da erstmal auf sich allein gestellt sind. Im Prinzip, so wie wir das gemacht haben, funktioniert die Ergotherapie ja so, dass man so die Symptome durchgeht und sich überlegt, so was ist jetzt gerade mein Problem? Was genau daran ist das Problem? Dass man wirklich sein Problem analysiert und dann anhand der Analyse überlegt, was kann ich tun? Wie kann ich das verbessern? Kann ich mir eine Gewohnheit schaffen? So, und so hangelt sich das weiter. Und das ist, natürlich kann man das auch machen, wenn man, also kann das jeder machen, ob man ADHS hat oder nicht. Ja. Und können auch Leute mit ADHS ohne Ergotherapie oder ohne Diagnose machen, sich überlegen, so wo sind eigentlich meine Probleme? Und das setzt schon mal erstmal Achtsamkeit voraus. Also erstmal, man muss Achtsamkeit entwickeln, um zu checken, wo sind meine Probleme. Ja. Dann kann man sich hinsetzen, aufschreiben, das und das und das ist mein Problem und überlegen, ja, was könnte ich tun? Was könnte eine Strategie sein? Ja. Und das ist so ein bisschen die Basis von der Therapie. Ja. Genau, was aber auch jeder für sich auch schon mal machen kann, auch ohne Ergotherapie.
Genau, einfach schauen, kann dieser Impuls jetzt wirklich den Raum bekommen, den er sich einfordert. Ja.
Und was würdet ihr generell als eure Hauptstrategie bezeichnen im Umgang mit ADHS im Alltag?
Struktur, Routinen.
Ja, Routinen.
Also das,
ne?
Ist und ja. Das also für alle Altersklassen übergreifend, auch Kinder. So Routine ist das A und O und vor allem also gesunde Routinen integrieren in die Wochenstruktur, die dafür sorgen, dass du deinen Tank wieder auffüllst, so, dass du darauf achtest, also und das hat auch jetzt auch wieder Achtsamkeit voraus, ne, deine eigenen Bedürfnisse erkennen. Du brauchst einen gesunden Schlaf, du brauchst eine halbwegs gesunde Ernährung, so, ne, du brauchst ganz viele
Apropos
andere Sachen.
Apropos gesunde Ernährung, merkst du da den Einfluss von Zucker, also Industriezucker, auf deine Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel?
Ja. Ich mache mir tatsächlich gerade sehr viele Gedanken darüber, weil es bei uns im Arbeitsalltag, Grüße gehen raus an meine Kolleginnen übrigens an der Stelle, leider Gottes so ist, dass wir sehr, sehr viel naschen und sehr gerne. Und ich merke aber auch richtig, also das ist so ein Craving, was nicht aus so einer Sucht entsteht, sondern ich bin so erschöpft nach einer Therapieeinheit, dass ich so viel Energie verbraucht habe, dass mein Körper so schnell wie möglich versucht, es wieder aufzufüllen. Und Zucker ist natürlich, also gerade Industriezucker ist einfach so ein schnelles Go-To. Das soll nicht heißen, dass ich damit zufrieden bin. Aber das habe ich auf jeden Fall schon beobachtet. Und das hilft in dem Moment dann schon. Nur die Langzeitfolgen sind halt nicht, also erstrebenswert.
Ja, weil ich merke das halt voll stark, dass wenn ich Zucker esse, dass ich total müde bin und dass ich mich, also ich fühle mich immer so, als ob meine Gedanken so die Straße lang fahren und dann fallen sie so in so einen Krater und kommen nie auf der anderen Seite an.
Das ist krass, ja. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar Studien zu, auf jeden Fall, aber da stecke ich nicht ganz so drin.
Okay, ja, also egal, auf jeden Fall meintest du halt gesunde Routinen.
Genau, und gesunde Routinen, also Schlaf, Ernährung, soziale Faktoren beachten, also einfach, ja, basically erstmal dich selber als Person verstehen und checken, was macht dich aus und was tut dir gut und was möchtest du regelmäßig haben in deinem Leben. Und dann auf Basis dessen, und das machen wir auch immer gemeinsam in der Therapie, das lasse ich die Leute auch nicht alleine machen, weil häufig scheitert es dann so an realistischer Planung wieder. Mhm. Es braucht dann so eine externe Person, die da mal mit drüber schaut und sagt so, weiß ich jetzt nicht so genau. Und dann zeichnen wir für jede Routine auch ein Zeitfenster in den Wochenplan ein. Das heißt, schlafen, essen und so weiter, regelmäßige Termine, regelmäßige Verabredungen mit Menschen, Lohnarbeitstätigkeiten und so weiter. Alles wird eingezeichnet. Und da, also das alleine sorgt schon dafür, dass die Leute erstmal so eine Ruhe reinkriegen, weil sie dann sehen, okay, wenn ich kann, kriege ich alles irgendwie oder das meiste unter und es tut mir sogar gut. Es muss halt nur taktisch klug geplant sein, ja. Was außerdem wichtig ist, ist, also ganz viele haben ja so Probleme mit Prokrastination, also Dinge anfangen. Da gehen wir dann meistens in der Therapie auch rein anhand von einer Beispielsituation oder mehreren und schauen uns an, okay, warum wird hier eigentlich gerade prokrastiniert? Und es stellt sich raus, es gibt immer einen Grund eigentlich. Meistens sind die Gründe, entweder die Aufgabe ist zu groß und zu überwältigend, weil man nicht weiß, wo man anfangen soll. Das heißt, die kleinen Teilaufgaben sind unüberschaubar und man weiß vor allem nicht, was die erste ist. Das ist immer das Problem, weil das ist ja eigentlich der Kickstart und dann läuft, wenn es gut läuft, rollt es von alleine. Manchmal braucht man es auch, dass man eben diese große Aufgabe in mehrere kleine Aufgaben unterteilt. Das kann sehr, sehr helfen. Was häufig auch ist, dass zwar die erste Tätigkeit von einer größeren Aufgabe bekannt ist, aber irgendeine emotionale Hemmschwelle ist, zum Beispiel negatives Gefühl oder was auch immer. Wir hatten jetzt zum Beispiel die Situation mit einem Klienten, der meinte so, hey, ich soll eine Hausarbeit schreiben, und ich war noch nie in der Uni-Bib und ich weiß nicht mal, ob mein Ausweis noch gültig ist. Das heißt, wir fangen gar nicht da an, Hausarbeit schreiben, sondern wir fangen erstmal da an, wir überprüfen erstmal die Ausweise. Du musst in die Bibliothek gehen mit deinen Ausweisen und dich dort an eine Person wenden, die dich beraten kann. Und das ist dann schon die Hemmschwelle, weil die Person hat zum Beispiel, oder hat einfach Hemmungen, mit solchen Personen in Kontakt zu treten vor Ort. Und da gehen wir dann rein. Und ja, wenn ihr also ich kann es nur nach außen geben, so an die ZuhörerInnen, wenn ihr das Problem habt, dass ihr prokrastiniert, dann geht mal rein und schaut, warum eigentlich und wie könnt ihr dagegen angehen. Genau, das spricht jetzt nicht für so Situationen, wo generell Antrieb fehlt, also gerade wenn irgendwie Komorbiditäten wie Depressionen vorhanden sind, dann hast du sowieso schon eine sehr starke Antriebsschwäche und dann kann es sein, dass auch Tätigkeiten, wo eigentlich kein genauer Grund da ist, eine große Hemmschwelle auslösen kann, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema, genau. Also bei der klassischen ADHS würde ich sagen, auf jeden Fall große Aufgaben in kleine unterteilen und immer niemals scheuen, nach Hilfe zu fragen. Also Personen zu Rate ziehen, seien es jetzt eure FreundInnen oder Familienangehörige oder Beratungsfachstellen oder in der Uni Personen, die dafür zuständig sind, euch zu helfen. Das ist ja deren Tätigkeit. Einfach fragen, so, hey, wie kann ich anfangen? So, gib mir bitte irgendwie den Kickstart. So.
Voll, genau. Ja, ich habe dann ein Beispiel aus meinem Alltag, weil wir sind jetzt ja umgezogen. Und ich muss Pakete zur Post bringen und das hängt halt mit vielen verschiedenen Punkten zusammen, warum ich es noch nicht gemacht habe. Ich müsste entweder mit der Bahn fahren, was ich nicht machen möchte, weil ich kriege immer Panikattacken in der Bahn, oder ich müsste halt mit dem Auto fahren. Ich weiß nicht, wo die Postfiliale ist, ich weiß nicht, ob man da parken kann. Ich bin noch nie mit dem Auto alleine hier gefahren. Wir haben auch ein neues Auto, mit dem ich noch nie gefahren bin. So, und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, warum ich es nicht packe, diese Post wegzubringen, bis ich das halt gecheckt habe, dass es hauptsächlich daran liegt, dass ich halt nicht weiß, wo ich hin muss und dass ich mega Schiss habe, mit diesem Auto zu fahren. Mhm. So. Also das hilft echt und dann habe ich auch einfach Martin und dich jetzt auch gefragt, aber ich glaube, das wird nichts mehr, dass wir es morgen wegbringen, Aber egal. Ich war weiter dann irgendwann so zu Martin, ja, wir müssen das zusammen machen, das liegt nicht daran, es würde mir auch nichts bringen, wenn du das jetzt machst, weil dann wäre es halt beim nächsten Paket wieder, dass ich es halt nicht wegbringen kann, voll.
Gutes Beispiel auch, weil da, wenn wir das jetzt in der Therapie aufarbeiten würden, dann würde ich mit dir durchgehen, welche kleinen Schritte gehören jetzt dazu. So, lass uns erstmal googeln, wo ist die nächste Postfiliale, dann drehst du vielleicht nochmal eine Proberunde mit dem Auto und dann würdest du wahrscheinlich schon viel schneller hinkriegen, das Paket wegzubringen und die nächsten Male wären dann auch kein Thema mehr wahrscheinlich.
Ja, voll. Ja. Voll. Was ich mich halt frage, das erfordert ja auch schon viel Planung. Was würdest du jetzt einer Mutter quasi, also weil ich finde halt, das Leben mit Kind ist nicht so richtig planbar. Was würdest du da einer Mutter, also wie würdest du da in der Therapie rangehen? Oder wie jetzt zum Beispiel mit Martin, wie bist du da rangegangen in den, also mit diesen, habt ihr da auch trotzdem so einen Tagesplan auch einfach geschrieben,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich durchlaufe mit den Eltern trotzdem die gleichen Abläufe. Es differenziert sich dann eben nur nochmal an der Stelle, dass sehr, also die Wahrscheinlichkeit, dass was Unvorhergesehenes passiert, ist so viel höher. Also ich kann mit kinderlosen Personen das durchsprechen und im Bestfall klappt mindestens 50% des Plans. Bei Eltern ist halt so, ja, dann wird das Kind doch krank oder die verpartnerte Person, der kommt irgendwas dazwischen. Sie kann dann in der Situation, wo man irgendeine Tätigkeit erlegen muss, nicht einspringen oder ja, ganz zu schweigen von alleinerziehenden Personen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, finde ich. Deswegen, wir durchlaufen das schon und wichtig ist hierbei auch, dass die Kinder in diese Wochenroutine so gut es geht mit einbezogen werden. Auch für die Kinder selber und deren Wohlbefinden, dass sie auch eine Struktur haben, dass sie auch ausgelastet sind. Und ich erinnere mich an eine Frage, wo eine Person, und das würde ich gleich mit einbinden, gefragt hat, wie gehe ich damit um, wenn ich selber ADHS habe und mein Kind stresst mich einfach oder es löst einfach enorm viel Stress aus, diese Erziehungsarbeit, was wir ja auch rauf und runter besprochen haben in der Therapie.
Ja, wusste ich gar nicht.
Fairerweise, ja, genau, und das ist ein ganz großes Thema, weil du eben in der Elternschaft fremdbestimmt bist. So, du hast nicht den Luxus zu sagen, nee, ich source jetzt irgendwelche Aufgaben aus, weil ein gewisser Anteil muss einfach erledigt werden. Du bist verantwortlich für ein anderes Lebewesen. So. Und das finde ich viel, viel schwerer zu beurteilen und auch viel schwieriger auch in der Therapie daran zu gehen. Und hier ist für mich auf jeden Fall immer der erste Schlüssel, dass Eltern auch so sanft wie möglich zu sich selber sind, dass sie sich nicht zu hart irgendwie selber rannehmen und ja, im Idealfall auch Personen haben, mit denen sie darüber sprechen können, sowieso immer. Genau, und dann ist es halt wichtig, also bei einer Elternschaft, also wenn zwei Personen sich die Elternschaft teilen gleichermaßen, vor allem wenn man zusammenlebt, man frühzeitig signalisiert, wenn so ein Stressmoment sich anbahnt, dass man dann zum Beispiel sagt, hey, ich nehme jetzt mal euch als Beispiel, Marlies, ich merke, ich bin gerade schon in so einem gelben Bereich, es bahnt sich an, dass ich eventuell die Kontrolle verliere im Sinne von, du bist einfach stark überreizt oder wütend oder was auch immer und du möchtest das vermeiden und sagst, Marlies, ich muss diese Situation jetzt verlassen, kannst du bitte kurz die Verantwortung übernehmen und dann entziehst du dich dieser Situation und versuchst dich zu sammeln. So, das ist eigentlich so der erste Schritt, sich selber emotional zu regulieren. Damit man eben auch nicht, damit die Kinder nicht die Leidtragenden sind, weil die Kinder selber können ja in dem Moment nichts dafür, ne? Das, ja, genau. Ja. Aber vielleicht könnt ihr da beide auch noch mehr dazu sagen, weil ich bin kinderlos.
Also für mich hilft es auf jeden Fall, Schlaf komplett zu priorisieren, weil wenn ich genug geschlafen habe, bin ich nicht so schnell reizüberflutet, dann bin ich generell gelassener. Also so immer, wenn es geht, dann schlafen. Wenn ich abends nicht zur Ruhe komme, dann nehme ich auch mal Melatonin und dann kann ich auf jeden Fall einschlafen. Melatonin ist einfach nur das, was der Körper selbst auch ausschüttet. Also es ist keine Schlaftablette, sondern
Schlafhormon.
Aber also wir leben ja mit künstlichem Licht. Ich muss es kurz erklären, weil nicht, dass es so klingt, als ob ich irgendwas reinfalle.
Ja, mach das mal.
Wir leben ja die ganze Zeit mit künstlichem Licht und ich glaube, wenn wir das nicht tun würden, also wenn wir alle Lichter ausschalten würden, sobald die Sonne untergeht und so weiter, dann hätten viele Menschen, glaube ich, keine Einschlafprobleme. Das Ding ist halt, Licht hemmt die Melatoninproduktion und das heißt, es braucht einfach abends dann länger, bis man so diesen Schlafdrang hat und dann auch einschlafen kann. Und deshalb helfe ich da manchmal nach mit Melatonin.
Ja, man kann es eben einnehmen als Tabletten und wenn man eben Mangel hat, wenn der Körper nicht genug gebildet hat, dann wird man dann müde dadurch und schläft ein.
Und wenn man, Mangel hat, dann schläft man, also dann wird man auch nicht müde.
Ja.
Das finde ich irgendwie mega spannend. Ja. Naja, auf jeden Fall, genau, ich priorisiere den Schlaf und also ich spiele nicht mehr mit, also das habe ich vorher schon gesagt, ich mache halt einfach Dinge nicht mehr mit den Kindern, die mich abgrundtief nerven, wie zum Beispiel spielen. Ich setze mich nicht mehr mit meinem Kind auf den Boden und spiele Playmobil und ich werde dafür jetzt wahrscheinlich von vielen Eltern als die schlimmste Person überhaupt bezeichnet. Aber ich bin der Meinung, dass es nicht nötig ist, weil Kinder funktionieren über Spielen und Spielen ist Bindung. Meine Kinder bekommen erstens Bindung über ganz andere Sachen, weil wir halt viel miteinander wie zum Beispiel kochen oder auch Haushaltsdinge machen und sowas. Und spielen ist nicht nur spielen mit Spielzeug von Kindern, sondern ich denke mir halt dann Geschichten aus, wie ich mein Kind motiviere. Zum Beispiel heute wollte unser Kind nicht runtergehen zum Fertigmachen. weil wir halt Besuch haben von Amira und das natürlich cool und aufregend ist. Und dann habe ich halt so gesagt, ja, aber Sie sind doch der Oberbefehlsherr, Sie müssen mir mal helfen. Ich finde das Zimmer von, also dann habe ich halt von meinem Sohn quasi nicht, können Sie mir zeigen, wo das Zimmer ist? Und dann sind wir so runtergegangen und meinte ich so, ah, das ist also das Zimmer, wo ist denn der Schlafanzug von meinem Sohn? Können Sie mir zeigen, wo der Schlafanzug ist? Und hat er so gezeigt und irgendwann meinte er so, aber ich bin doch dein Sohn. Und ich so, nein, das stimmt nicht, mein Sohn würde jetzt seinen Schlafanzug anziehen und Sie tun das ja gar nicht.
Ja,
und,
so. Ja.
Und dann hat er schön sich getrickst. Die ganze Zeit so einen abgelacht und so, aber ich bin doch dein Sohn, guck mal, was ich schon kann, ich kann das doch schon anziehen und so. Sowas, das ist auch Spielen.
Ja.
Und es ist auch Spielen, wenn ihr eure Kinder durchkitzelt und mit den Kuckuck spielt oder keine Ahnung was. So, das ist alles Spielen. Wenn euch das stresst, mit euren Kindern stundenlang auf dem Boden rumzusitzen und Playmobil zu, dann lasst es, macht es nicht. Also macht keine Sachen, die euch stressen. Ja. Lasst es einfach sein, reduziert es und ja, ich weiß nicht, das sind so meine zwei Hauptdinger eigentlich.
Ja, am wichtigsten ist halt wirklich
und weniger reden.
Ja, genau. Also am wichtigsten ist halt wirklich wahrzunehmen, wenn es einem langsam nicht mehr gut geht und dann halt aufzuhören, weil es gibt halt, natürlich kannst du ein Baby nicht einmal fallen lassen, das ist klar, aber es gibt halt bei Kleinkindern genug Situationen oder wenige Situationen, wo du halt nicht mal ganz kurz, also es kommt auch immer auf die Umgebung an. Ich finde sowieso, dass man für die Kinder zu Hause eine Ja-Umgebung schaffen sollte und nicht eine Umgebung, wo du die ganze Zeit hinrennst, nee, nicht die Erde von der Pflanze, ach, das ist übrigens Säure, das darfst du nicht trinken, so.
Nee, aber auch Ahnung, mit also, den Sachen, das gehört Mama, das darfst du nicht anfassen. Ja, wenn es Mama gehört, dann stell es bitte nach oben, aber
ja, genau,
nicht so, dass
also,
die Kinder rankommen.
Und wenn das Kind schon mal eine Ja-Umgebung hat, dann hat man auch die Möglichkeit, sich mal für eine Minute kurz mal den Raum zu wechseln, weil man weiß, okay, das Kind kann sich hier jetzt nicht schlimm verletzen, weil es liegen jetzt keine Messer rum oder so. Mhm. Und dann kann ich mal durchatmen und das ist einfach so wichtig wahrzunehmen, diese Anspannung wahrzunehmen, bevor sie zu rasender Wut wird oder so. Oder die Überreizung wahrzunehmen, wenn sie gerade beginnt, damit man dann intervenieren kann und nicht dann intervenieren muss, wenn man schon gar nicht mehr so richtig Herr über sich selbst ist und schon die Beherrschung verloren hat und eh nicht mehr rational denken kann, das wird ja super schwierig. Und das wahrzunehmen und dann eine Pause machen.
Ja.
Und was Marlies halt auch meinte mit dem so wenig wie möglich reden, so viel, also dieses ständige Reden, das ist halt auch was krass überreizt.
Mhm.
Also das reizt einen selbst, das ist so anstrengend und es reizt die Kinder.
Mhm.
Und dann wird irgendwie alles wuseliger und man merkt halt echt, oder ich merke das auf jeden Fall, wenn ich weniger spreche, dass die Kinder dann auch manchmal auch einfach zur Ruhe kommen und dann wirklich mal Phasen gibt, wo dann 5 bis 10 Minuten mal wirklich ganz entspannte Ruhe ist, wo alle mal ein bisschen wieder auftanken können.
Mit dem wenig reden. Also du hast ja vorher gemeint, mit dem, dass man dem Partner, der Partnerin dann sagt, dass man jetzt Zeit für sich braucht oder so. Also das ist auch mein Tipp für, wenn man das eben nicht kann, weil manchmal sind es einfach Situationen, da ist zum Beispiel Martin nicht da, ich bin mit einem Kind alleine oder so und ich würde es halt trotzdem brauchen. Oder ich bin mit beiden Kindern alleine und dann mache ich das halt auch, dann setze ich meine Noise-Canceling-Kopfhörer auf und rede einfach nicht.
Mhm.
Also wenn die Kinder was von mir wollen, dann nicke ich oder mache, also gehe auch mit und so. Aber ich sage einfach mehr oder weniger nichts, nur wenn es wirklich sein muss.
Ja.
Also wie jetzt die Kinder irgendwie sich, also gegenseitig eine Messerstecherei beginnen würden oder so, dann würde ich schon was sagen. Nein, also ich meine halt, meistens sagt man als erwachsene Person viel mehr als nötig ist. Also uns ist zum Beispiel auch aufgefallen, ich habe dann auch einfach mal so Konflikte unter den Kindern laufen lassen, anstatt dann zu sagen, nein, stopp und keine Ahnung was. Und um das Signal zu setzen, dass hauen ja schlimm ist, muss man ja stopp sagen, nein, muss man nicht. Du kannst auch einfach das Vorleben, dass man nicht haut.
Ja. Die Kinder wissen das schon. Das bringt ein Kind in dem Konflikt, in der Wut eh nicht, wenn du
ist egal. Ich möchte kurz darauf hinaus, dass wir festgestellt haben, dass die Kinder die Konflikte dann tatsächlich unter sich lösen und dass sie vor allem nicht mehr so eskalieren, einfach weil sie, glaube ich, checken, dass sie selbst auf einmal die Verantwortung für den Konflikt tragen. Weil wenn man immer eingreift und immer beobachtet, dann geben die Kinder ja auch irgendwann die Verantwortung ab und sind so, ja, Mama verhindert ja eh das Schlimmste. Aber wenn sie dann merken, die Mama verhindert gerade nicht das Schlimmste, dann bremsen sie sich selber.
Ja.
Und also wir haben auf jeden Fall nur positive Erfahrungen damit gemacht. Die Bindung zwischen den Kindern ist viel stärker seitdem. Und es ist halt auch wirklich insgesamt, also ich würde sagen, seitdem wir halt uns das auch so ein bisschen zum Ziel gesetzt haben, halt so wenig Anweisungen wie möglich zu geben, ist es halt viel entspannter, das Familienleben.
Also ich sage Sachen auch oft 3 oder 4 Mal hintereinander. So ganz automatisch und das machen die meisten. Und das kann man sich halt total
machen
erklären.
Wir jetzt ja nicht mehr, oder? Also ich zumindest.
Also ich sag oft auch, also mir fällt immer noch oft, dass ich Sachen mehrfach sage, aber das ist halt alles unnötig, so das könnte man alles vermeiden.
Und was ich halt auch dann mache, also vielleicht auch eine Strategie, dass ich, wenn ich weiß, das ist wichtig und mein Kind hört mir gerade nicht zu, dass ich ganz nah hingehe und das so ins Ohr, so sage, so ins Ohr flüstere, ich möchte was Wichtiges sagen und dann das halt so sage und dann aber auch nur einmal sage.
Ja, ich finde es richtig spannend, weil es geht ja jetzt generell schon, also es ist ja schon themenübergreifend Richtung Erziehung generell, unabhängig von der ADHS. Ich glaube, da können viele was mitnehmen auch für sich, egal ob sie jetzt die Diagnose haben oder nicht.
Ja.
Ich glaube, um das nochmal so ein bisschen festzuhalten, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr erkennt, warum seid ihr jetzt gestresst, was ist der Trigger gerade und dass ihr versucht, die Situation zu entschärfen. Und da ist halt, die Tools dafür sind ganz individuell. Das müsst ihr oder ihr und eure verpartnerte Person gemeinsam beschließen, was können wir tun und was funktioniert mit den Kindern, und dann kann das auch klappen. Nichtsdestotrotz, seid trotzdem nicht zu hart zu euch selber.
Ja.
Also es ist vollkommen okay, dass ihr manchmal auch völlig drüber dann seid.
Natürlich.
Es ist absolut Übungssache, und trotzdem, egal wie viel Übung man hat, irgendwie irgendwann ist man trotzdem auch, verhält man sich trotzdem falsch, und dann wenn man hart zu sich selbst ist, dann ist man auch hart zu anderen. So, wenn ich dann hart zu mir selbst bin und mich dann übel kritisiere, dann kritisiere ich meine Kinder halt auch so. Das bringt halt nichts.
Ja. Und ganz kurz noch eine Sache, findet auf jeden Fall für euch, egal ob ihr Kinder habt oder nicht, heraus, was entspannt euch, wenn ihr gestresst seid. Also das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Skill. Findet es heraus. Es gibt unendlich viele Tools. Nicht jedes muss für euch funktionieren. Martin ist zum Beispiel ein eiserner Verfechter von Meditation. Ich komme da gar nicht ran.
Das macht
mich fertig.
Das
also
macht
mich wütend. Ich brauche dann eher Bewegung. Ich muss atmen. Ich brauche irgendeinen anderen starken Reiz, der mich rausholt aus der Situation. Und du profitierst aber total davon.
Es ist aber super individuell. Also manchmal bringt mir Musik hören was, manchmal bringt mir Sport was, manchmal bringt mir Meditation was. Und es gibt aber Situationen, da bringt mir halt das eine eben nichts und das andere dafür was. Das ist total unterschiedlich und lässt sich manchmal auch gar nicht so einfach absehen.
Mhm. Aber ich würde dich auch eher, also irgendwie bist du halt auch so ein bisschen so ein ruhigerer Typ generell. Also ich würde halt, Amira und ich, mich würde ich eher so als aufbrausend vielleicht so bezeichnen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass bei uns das Impulsivitätsmerkmal vielleicht nochmal stärker aus. Ich weiß es nicht. Also ich finde, es ergibt irgendwie Sinn, dass bei Martin Meditation hilft. Ich weiß auch nicht warum, aber.
Ja. Kann schon gut sein, ja. Also ich weiß nicht, wobei ich Martin auch, also zumindest aus dem Therapiekontext auch Dinge erfahren habe, wo ich jetzt widersprechen würde.
Ja, ich weiß auch,
aber
was du meinst.
Ja,
also,
ich glaube, das ist ganz individuell. Also findet es einfach für euch heraus. So.
Voll.
Ja.
Und auch halt je nach Situation. Das passt auch gut zur nächsten Frage, nämlich wie schafft ihr das, mit ungeliebten oder langweiligen Aufgaben anzufangen, zum Beispiel putzen?
Also ich würde da jetzt nochmal den Bogen zu dem bereits Gesagten schlagen. Also zum einen habe ich ja diese Nicht-Faktoren genannt.
Ja.
Also ganz oft, also was bei mir ganz oft funktioniert, ist, entweder höre ich dabei Musik, weil Musik mich extrem antreibt und ganz viel Dopamin ausschüttet. Oder es wartet am Ende eine kleine Belohnung auf mich. Das kann sonst was sein, egal ob ich danach einen Kaffee trinken gehe oder, ja, weiß nicht, eine Folge von meiner Lieblingsserie schaue, aber einfach, dass ich mir das so als Ziel nach der Tätigkeit vor Augen halte. Was auch richtig, richtig dolle hilft bei mir und bei vielen meiner KlientInnen ist, sich das Endergebnis vor Augen halten, nämlich, dass man einfach nur froh und erleichtert ist, wenn es getan ist. Und das gibt den meisten schon so viel Antrieb, dass man es dann doch irgendwie schafft. Was auch schön sein kann, ist, daraus ein Event zu machen, das mit Leuten zusammen zu machen, wenn man die Möglichkeit hat, was Spielerisches draus zu machen oder eine Challenge. Genau, also da würde ich einfach dahin wieder den Bogen schlagen.
Ja, ja. Voll. Ich gucke auch gerne einfach eine Serie oder so dabei.
Mhm.
Ja, dann hatten wir noch die Frage, wie kann ich am besten auf die Bedürfnisse einer Freundin ADHS Rücksicht nehmen? Wie können sich zwei ADHSler in einer Beziehung zusammen zurechtfinden?
Das ist ja wunderbar, dass wir hier eine ADHS-Beziehung vor uns haben. Also ich würde erst mal kurz dazu, wir haben das schon im vorhergehend besprochen gehabt, nämlich, dass wir einfach generell als Menschen viel mehr lernen müssen, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren, unabhängig von der ADHS. Also meinem Partner oder meiner Partnerin zu sagen, so, hey, das und das brauche ich, und sich das auch aktiv einzufordern, weil die Menschen können keine Gedanken lesen. Niemand weiß, was in unserem Kopf vorgeht. Und ganz, ganz oft wünschen wir oder hoffen wir, dass die gegenüberstehende Person das irgendwie erkennt, durch mein Verhalten, meine Reaktion, was auch immer. Aber es ist leider viel zu oft nicht der Fall, dass das passieren kann. So. Und das ist auch total normal. Deswegen finde ich, also wäre mein Ratschlag an der Stelle auf jeden Fall, die Person, mit der du zusammen bist, sollte auf jeden Fall äußern, was genau ihre Bedürfnisse in den verschiedenen Momenten sind, sei es jetzt in einer Stressreaktion oder Stresssituation oder auch, ja, ich weiß nicht, es kann ja sonstiges sein, wenn die Person total reizüberladen ist zum Beispiel oder wenn ein soziales Event ansteht, alles, was so die größeren oder kleinen Challenges im Alltag sind, dein Partner, deine Partnerin muss es halt wissen. Und dann besprecht ihr auch gemeinsam, wie kann die Person damit umgehen dann. Also wir legen gemeinsam fest, was sind unsere Skills in der Situation. Ich weiß nicht, könnt ihr das so bestätigen oder?
Ich finde, damit ist alles gesagt, weil das ist genau das und spezieller kann man das nicht sagen, weil ADHS ist halt so individuell und wenn auch zwei ADHSler mit ihrem individuellen ADHS aufeinander kommen, dann ist das einfach die Basis so.
Das war bei uns auch total spannend, weil am Anfang, als ich die meiste Care-Arbeit getragen habe, hatte ich halt irgendwie so viele Meltdowns fast jeden Tag. Und dann hat sich das so ein bisschen geswitcht und du hast halt auch viel mehr Care-Arbeit geleistet und dann kam es halt bei dir so auf einmal diese krassen Meltdowns mit dazu. Und es hat irgendwie schon, würde ich sagen, mindestens ein Jahr gedauert, bis wir beide auch gelernt haben, unsere Grenzen zu setzen, unsere Bedürfnisse richtig zu kommunizieren und auch zu spüren, wann wir überhaupt eine Grenze erreicht haben.
Bei mir zum Beispiel auch meine Grenzen zu akzeptieren.
Ja, das hast du immer noch Schwierigkeiten. Das macht mich manchmal richtig wütend, weil ich dann immer so, ich katastrophisiere das dann schon so in meinem Kopf, weil ich dann immer Angst habe, dass es dir dann richtig, richtig schlecht geht. Und so ein Meltdown ist ja schon auch ein bisschen beängstigend.
Ja.
Also so nicht nur, weil das intensive Emotionen sind, sondern auch, weil man, also ich mache mir halt krass Sorgen dann einfach, weil ich ja auch weiß, wie sich das anfühlt und dann, ja, also ich möchte dich halt so davor bewahren und dann macht mich das immer so sauer, wenn ich dann so sage, hey, ich merke gerade X, Y, Z und bist du nein. Ich immer so, doch, bitte.
Witzigerweise habe ich ähnliche Situationen mit meiner besten Freundin, mit der ich auch zusammenlebe, die auch also manchmal mich besser versteht, als ich mich verstehe, weil sie mich einfach schon so lange kennt. Seitdem ich sie auch zum Thema ADHS sensibilisiert habe, funktioniert das nochmal viel besser, weil sie wirklich, also zum einen habe ich natürlich auch gelernt, meine Grenzen besser zu kommunizieren und mir das auch anzuerkennen, dass ich Grenzen habe und die haben darf. Was auch sehr schwierig ist und auch ein Prozess auf jeden Fall.
Genau mein Punkt gewesen, ja.
Genau. Und sie hat halt auch gelernt, zu erkennen, in was für Gefahrensituationen ich mich begebe, die augenscheinlich für andere Menschen ohne ADHS erstmal keine Gefahrensituation sind, ne? Aber dann auch so zu sagen, so, hey, bist du dir sicher, dass du das und das machen willst? Oder mach doch mal ein bisschen langsamer oder so. Also sie darf das mittlerweile auch mir gegenüber so sagen. Wenn das eine andere Person sagen würde, könnte es auch schnell passieren, dass ich mich konfrontiert fühle oder angegriffen, weil ich dann, bevormundet, weil ich dann das Gefühl habe oder es suggeriert mir so ein bisschen, denkst du gerade, ich kann selber nicht einschätzen, was mir gut tut? Fun Fact, ich kann es ganz oft nicht, ja. Das ist auch ADHS-typisch und also, dass du so den Blick für dich selber manchmal einfach nicht hast oder dich überschätzt oder auch manchmal auch unterschätzt, aber ja. Genau, also ich glaube auch so abschließend dazu, je besser dein Umfeld sensibilisiert ist und die Menschen auf dich eingestimmt und also vice versa auch so, ne, du auf die anderen Menschen eingestimmt bist, desto besser kann es auch funktionieren. Und auch wenn beide Personen ADHS haben in der Beziehung. Ich glaube, vielleicht dann ist sogar die Awareness noch mal größer, weil man kann sich noch mal besser in die Gefahrensituation reinversetzen, wie du es auch schon gesagt hast. So, ne? Du weißt, wie es sich anfühlt.
Ja. Ja. So, letzte Frage wäre noch, inwiefern verstärkt Mutterschaft die ADHS-Symptome? Ich denke mal, also jetzt von meiner Sicht aus halt vor allem durch die Fremdbestimmung und durch die konstante Reizüberflutung. Also gerade wir hatten zwei Schreibabys und ich war halt viel mit den beiden alleine und das war schon einfach deshalb super anstrengend so. Und also ich war auch manchmal dann so richtig in so dissoziativen Zuständen. Einmal ist unser Sohn, also hat die Kleine geschrien, ich war mit denen im Park, die Kleine hat geschrien und geschrien und geschrien und ich wollte halt zurücklaufen. Und unser Sohn ist mit dem Laufrad vorgefahren und ich habe gerufen, bleib stehen. Und er war aber schon um die Ecke und ich wusste nicht, ob er stehen geblieben ist oder ob er auf die Straße gefahren ist. Und ich war so weg in dem Moment, dass es mir komplett egal war, was jetzt gleich passiert. Also ich hatte gar keine Angst, ich hatte gar keine Emotionen. Das kam dann erst, als ich dann gesehen habe, dass er stehen geblieben, als wir dann wieder zu Hause waren und ich so gemerkt habe, krass, was das eigentlich gerade für eine Situation war, dass ich nicht gerannt bin, dass es mir einfach irgendwie auf eine Art egal war, dass er jetzt vielleicht auf diese Straße fährt, weil ich einfach gar keinen Zustand mehr hatte für eine andere Emotion, irgendwie gar nicht so richtig da war.
Ich glaube auch, allein, also von dem hormonellen Aspekt, an den habe ich jetzt zuerst gedacht, so gerade was Schwangerschaft und Stillzeit oder so die ersten Monate generell betrifft, so dein Körper durchlebt so krasse Veränderungen hormonell allein schon. Und wir sehen ja allein schon bei Frauen, die ja PMS haben oder in ihrer Periode gerade sind, dass die Symptome sich zum Teil verstärken. Ich will mir selber gar nicht ausmalen, wie das dann ist, wenn du ein kleines Lebewesen in dir irgendwie großziehen musst. Also das hat auf jeden Fall einen riesen Einfluss, da gibt es auch schon sehr viele Studien zu, auf jeden Fall kann man auch recherchieren, dass sich Symptomatiken dadurch verstärken. Und dann hast du das nächste Thema mit, also was genau sind das denn für Symptome? So, ich denke dann immer in allererster Linie an so emotionale Dysregulation, dadurch, dass man eh schon gefühlsstark ist und ja gewisse Emotionen oder auch so, wie du schon oft erwähnt hast, so körperliche Veränderungen viel, viel stärker wahrnimmt und dann aber wiederum der Skill fehlt, das zu regulieren oder vielleicht nicht so ausgeprägt ist, kann man da wirklich auch teilweise grenzwertige Situationen erleben, glaube ich. Ja. Ohne jetzt jemanden verängstigen zu wollen. Auch dazu gibt es auf jeden Fall jede Menge Skills.
Aber nee, ich denke, auch wenn ich damals gewusst hätte, dass ich ADHS habe, wäre ich ganz anders. Also zum Beispiel wird ja immer gesagt, du kannst keine Kopfhörer tragen, wenn dein Baby weint. Das ist unhöflich deinem Baby gegenüber. Oder halt, das ist so, das ist nicht okay quasi, so vom Moralischen her.
Ja.
Aber so, wenn ihr ADHS oder Autismus habt und euer Baby schreit, setzt euch Noise-Canceling-Kopfhörer auf und zwar sofort.
Ja.
Also so, ihr müsst das nicht hören. Also keine Ahnung.
Hört es genau. Also euer,
ja, ist genau. Nicht ganz so laut. Euer Baby profitiert ja auch nicht davon, dass ihr es hört, sondern von anderen.
Ich hätte halt zum Beispiel auch mir nicht so einen Druck gemacht mit dem Stillen. Also ich wollte unbedingt stillen und dass ich das auch alleine schaffe und so. Und boah, nee, ich hätte halt eine Flasche geben sollen. So. Ja. Also generell einfach so sanftmütiger mit den eigenen Bedürfnissen sein, Hilfe annehmen. Ein Kind braucht eigentlich mindestens 4 erwachsene Bezugspersonen, die immer da sind. Mhm. Erwachsene, und meistens hat es nur 2 oder sogar nur eine. Mhm. Also so, es ist halt, ja, es ist halt generell irgendwie nicht so.
Es birgt seine Challenges auf jeden Fall.
Ja, aber auch für neurotypische Menschen, denke ich.
Auf jeden Fall.
Gut, ich würde sagen, willst du noch was zum Abschluss sagen zu der Folge?
Ich würde gerne einen Gruß rausgeben an alle Pädagoginnen, ErzieherInnen, TherapeutInnen, Menschen, die mit Kindern und oder Erwachsenen mit ADHS oder Autismus zusammenarbeiten. Und oder Autismus, muss man dazu sagen. Genau, ich wünsche mir ganz, ganz dolle, dass ganz viele Menschen diese Weiterbildung machen oder sich in irgendeiner Form weiterbilden. Es muss nicht mal diese Weiterbildung sein, aber bildet euch auf jeden Fall weiter, denn es braucht einfach einen speziellen Umgang mit neurodivergenten Menschen. Und ich sehe es gerade in dem Bereich, in dem ich arbeite. Ich freue mich zum einen natürlich hier zu sitzen, darüber reden zu können und therapeutisch auch so arbeiten zu können und auch nach so kurzer Zeit schon so erfolgreich. Aber zum einen bin ich vor allem nicht in der Lage, diese ganzen Anfragen zu handeln, weil es einfach zu wenig Therapeutinnen gibt, die das auffangen können. Und zum anderen weiß ich, dass der Bedarf noch so viel höher ist, als ich es jetzt überhaupt mitbekomme. Also ich weiß nur von einem Bruchteil und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass nach der Folge auf jeden Fall noch mehr Menschen kommen und sich Hilfe wünschen, nicht explizit von mir, aber sich Hilfe wünschen und diese Hilfe nicht gewährleistet werden kann in diesem Umfang. Deswegen macht auf jeden Fall irgendeine Form von Weiterbildung, gerade im ergotherapeutischen Bereich. Ich rechnet das ab über Heilmittelverordnung für psychisch funktionelle Behandlungsverfahren. Das funktioniert super. Die meisten kriegen Folgerezepte, gerade jetzt, wo wir mit den Blanko-Verordnungen arbeiten. Und es kann mega, mega Spaß machen. Und ja, auch im Praxiskontext. Nicht nur auf ambulanten oder stationären Einrichtungen von Kliniken, sondern unbedingt auch in allen Wald- und Wiesenpraxen, so wie wir sie nennen, sollte es mehr TherapeutInnen geben, die das mit auffangen können, weil wir auf relativ kurzem und einfachem Weg den Menschen schon sehr viel geben können dadurch.
Ja,
genau.
Das kann ich wirklich nur bestätigen, weil das richtig krass war, was das gebracht hat, als Martin bei dir das Coaching gemacht hat. Voll. Cool. Dann war es das für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder und da geht es dann endlich um Kinder.
Juhu.
Tschüss.
Tschüss.